Hallo ihr Lieben, bevor der Podcast gleich startet, ein kleiner Hinweis. Ich habe die Tonspur von mir leider mit meinem Laptop aufgenommen und nicht mit meinem Mikro. Und das versucht im Nachhinein jetzt auszubessern. Also nicht wundern, wenn hier und da vielleicht die Audiospur ein wenig seltsam ist. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der Folge.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mochi und Manga. Schon tatsächlich die 5. Folge. Und heute geht es um das Thema Shopping in Japan. Auf jeden Fall eins der interessantesten Themen und Sachen, die man in Japan so macht, oder Machi?
Definitiv informativ und wahrscheinlich haben wir auch das ein oder andere hier zu erzählen, was vielleicht sehr befremdlich wirken kann oder auf jeden Fall ein bisschen anders. Also hört gut zu und dann kann man dann dort entspannter shoppen gehen.
Warst du denn in Japan viel shoppen?
Jein. Also ich muss ja sagen, ich hatte das große Glück, ein Stipendium zu haben, als ich dort war. Und ich habe da natürlich auch ganz brav studiert und alles. Aber am Ende hatte ich noch ein bisschen Zeit, da konnte ich ein bisschen rumreisen. Und in der Zeit habe ich dann auch alles ausgegeben, was ich dann noch angespart hatte. Weil ich habe sehr spartanisch gelebt und dort in dem Ort, wo ich gewohnt habe, konnte man gar nicht shoppen. Da war kein einziger Klamottenladen oder ähnliches. Und dann habe ich das Ganze sozusagen verbraten in den großen Städten, wo man dann auch die schönen Läden findet.
Oh ja.
Und du?
Da findet man wirklich sehr viel. Ja, also, ja, als ich dort gelebt habe, war das ähnlich. Ich hatte zwar mein Gehalt, aber das war wirklich als Helfer nicht sehr viel. Und jetzt in den Reisen natürlich geht man dann so ein bisschen Rampage. Als ich dann Studentin war, war es auch noch nicht so viel. Da war man froh, überhaupt da zu sein. Aber ja, wenn man jetzt, natürlich spart man dafür. Und da kann man natürlich super viel Geld einfach lassen, vor allem im Merchandise-Bereich oder im Klamottenbereich auch sehr, sehr viel. Und falls man eine Rundreise macht, dann ist das Problem, dass halt jede Stadt so seine eigenen Souvenirs hat oder auch Food-Produkte mit lokalen Geschmäckern zum Beispiel, irgendwelche Zutaten, die es nur dort gibt und dann gibt es alles Mögliche in diesen Zutaten und das ist halt super verführerisch, dass man sich dann eindeckt, weil das bekommt man auch wirklich dann nur da. Also das ist das Krasse.
Also da muss ich auch sagen, ich hatte das Problem nicht so, weil ich einfach zu dem Zeitpunkt nicht so ganz, also da verliebt war ins japanische Essen.
Was?
Darf man gar nichts sagen.
Raus!
Ich muss dazu natürlich sagen, ich bin relativ eingeschränkt in meiner Lebensmittelpalette oder ein bisschen. Ich mag zum Beispiel überhaupt keinen Fisch.
Was?
Das ist relativ schwierig.
Wie kann das sein, dass ich das, wieso offenbarst du mir es erst jetzt? Also ab nächste Woche ist nur noch Mochi ohne Manga.
Ja, und ich esse auch kein Schweinefleisch und dadurch fällt schon echt ein riesiger Brocken weg an Lebensmitteln und auch Essen, die ich da so gegessen habe. Und entsprechend habe ich mich beim Shoppen dann eher so begnügt, vor allem mit Klamotten, muss ich ehrlich sagen. Also ich hab auch hier und da was gekauft, aber ich hatte nur 20 Kilo Gepäck, was ich mitnehmen durfte und zurücknehmen durfte, plus 8 Kilo Handgepäck. Das heißt, und ich habe ja ein halbes Jahr dort gelebt, das heißt, kannst du dir ja vorstellen, dass das tatsächlich eine leichte Challenge war. Ich habe dann, glaube ich, ein paar Klamotten weggeschmissen, die ich mitgenommen hatte oder weggegeben oder so, ich weiß gar nicht mehr genau.
Ich habe immer alle Freunde und Familie, die vorbeigekommen sind in dem Jahr, immer schon mitgegeben, mein Kram.
Das ist gut. Ja, und Care-Pakete waren auf jeden Fall auch sehr teuer, das weiß ich noch. Wir sind wahrscheinlich auch immer noch so. Das heißt, es hätte sich jetzt auch nicht gelohnt, irgendwie ein 5-Kilo-Paket Klamotten nach Deutschland zu schicken.
Also das geht tatsächlich inzwischen. Es gibt auch komplett neue Postauflagen. Ich hatte mir jetzt im November erst tatsächlich Pakete geschickt. Und das kommt auch immer ein bisschen drauf an, wie man schickt. Ein sehr großes Paket, wo wirklich viel reinpasst. Das kann man auch alles nur noch online ausfüllen. Also früher musste man da halt dahin gehen und so einen Zettel ausfüllen per Hand und alles einschreiben und das war ein bisschen anstrengend. Und heutzutage geht das überhaupt nicht mehr. Heutzutage macht man das alles online auf der japanischen Post in Englisch dann, wenn man Ausländer ist. Und das geht sehr einfach. Man muss sich ein bisschen durchfuchsen an einigen Stellen, aber grundsätzlich war es schon dann einfach. Manchmal habe ich mich ein bisschen geärgert, aber wenn man es erstmal rausgefunden hat, geht's. Und diesen ausgefüllten Wisch, dann bekommst du einen QR-Code am Ende, damit gehst du in die Post, da gibt es eine Maschine, die scannt diesen Code und dann wird dein Postlabel komplett fertig ausgedruckt und das klebst du dann einfach auf das Paket. Die Pakete kann man bei der Post direkt kaufen für ein paar Yen und auch Paketband sogar. Ich bin immer mit den offenen Paketen hingegangen und habe ganz ehrfürchtig darum gebeten, dass ich die zukleben darf. Die hat man immer umsonst Paketband bekommen. Und was auch oft ist, ich habe auch oft im Hotel Paketband bekommen, also Klebeband. Oh. Das ist super nett, ist in Japan tatsächlich oft möglich und das ist ganz gut. Und dann kommt es halt drauf ein bisschen an auf die Versendegeschichte. Du kannst halt entweder per Flugzeug verschicken. Das dauert so ungefähr zwei bis drei Wochen, je nachdem, wie der deutsche Zoll so damit durchkommt.
Genau, Schiff geht auch, oder?
Genau,
nicht?
Per Schiff geht auch, aber per Flugzeug kostet so um die 100 bis 150 Euro tatsächlich. Das ist halt schon echt teuer und lohnt sich dann wirklich nur, wenn man es schnell braucht oder was Wichtiges für einen ist, so, ne? Dann würde ich das sagen, okay, macht das Sinn. Per Schiff kann man nämlich auch verschicken, das sagst du schon komplett richtig. Das dauert dann ab zwei Monate. Also ich habe im November was verschickt. Es ist jetzt Ende Januar, es ist immer noch nicht da.
Oh.
Ist nicht schlimm, ich hoffe, es kommt noch an so grundsätzlich. Aber ich habe schon öfter was aus Japan geschickt. Das dauert halt wirklich ein paar Monate über Schiff. Kostet dann aber im Versand irgendwie so ein riesig großes Paket mit 10 Kilo irgendwie so 30 Euro. Das ist
das ist natürlich nice.
Genau, also das lohnt sich zum Beispiel. Ich habe irgendwie ein ganz ganz volles Paket voller Figuren geschickt. Und das ist halt noch nicht da, aber das hat sich finanziell schon gelohnt, weil die Figuren haben, glaube ich, im Sale in Japan 2,50 Euro oder so gekostet.
Ach, verrückt.
Da kriegt man nicht mal eine Originalfigur hier irgendwie, also
nee, Stäbchen.
So, selbst mit Versand. Und genau, das ist möglich und das funktioniert auch eigentlich jetzt durch diese Digitalisierung echt gut. Das haben die halt in Corona umgestellt, was sehr clever ist. Und dadurch funktioniert das echt super mit dem Verschicken. Man muss halt sich nur ein bisschen Zeit einplanen, aber ich glaube, für Figuren, die werden ja nicht alt.
Das ist wahr. Also ich muss auch sagen, ich hab Schuhe gekauft dort, das weiß ich noch. Da hatte ich erst ein bisschen Struggle mit der Größe. Aber da findet man sich dann rein, weil ich hatte oft das Gefühl, also die Größen, die zu dem Zeitpunkt noch da waren, die heißen teilweise gleich, aber sind dann im Endeffekt anders. Also eine Schuhgröße ist da sowieso anders, aber eine Klamotten N zum Beispiel ist dann in Japan irgendwie schon, war dann schon anders als hier. Es ist jetzt natürlich auch schon eine Weile her. Das kann natürlich sein, dass sich das verändert hat. Aber ich muss sagen, ich fand es total spooky und witzig, Schuhe zu kaufen. Weil ich kann mich daran erinnern, es gab oft nur drei Größen.
Mhm, ja.
S, M und L oder so.
Es gab sogar LL, aber super selten.
Oder LL, finde ich jetzt auch so eine Bezeichnung. Large, large.
Ja.
So. Ja, und das war auf jeden Fall so, da habe ich immer erst gestutzt. Also, okay, was habe ich jetzt für eine Schuhgröße? Also, ne? Keine Ahnung. Ich habe dann einfach durchprobiert und dann bin ich, glaube ich, bei M gelandet oder so.
Bei M?
Ich habe 37 gehabt.
Alter.
Ja. Ich habe nicht, ich laufe nicht auf großem Fuß, ich laufe auf kleinem Fuß. Mittlerweile würde ich sagen, trage ich lieber ein 38, einfach weil ich meine Füße platt gelaufen sind oder so. Ich weiß nicht, habe ich mehr Platz drin, aber ja, das wäre wahrscheinlich immer noch eine M, denke ich mal, oder? Ja, wahrscheinlich.
Also ich habe voll am Limit gelebt, also ich hatte immer LL und das gab es immer fast nie und dann war es trotzdem noch eng, aber es war mir egal, weil Hauptsache es war schön.
Was ist das dann in der deutschen Größe?
So eine 40.
39.
Ja. 40. Wahrscheinlich eher Richtung 39, weil es war ein bisschen eng. Mhm. Aber zum Beispiel Sandalen waren vorne offen, das ging dann.
So vorne übergeguckt.
So, und im Winter musst du halt ein bisschen leiden. So. Ja, also Schuhe ist tatsächlich für Frauen alles, was größer als 40 ist, ich würde sagen, schwierig, außer man gleitet so in die Männergrößen. Auch immer noch, also es gibt auch immer noch keine, ich sag mal, richtigen Schuhgrößen oder so detailliertere Schuhgrößen, wie hier mit Halbgrößen und 38, 39, 40, so wirklich nach Zentimetern, sondern es geht, es gibt halt nur dieses S, M, L und dann maximal LL und das gibt es auch immer noch und das ist halt wirklich schwierig, außer es sind natürlich Schuhlabels, die jetzt in der ganzen Welt bekannt sind, amerikanische Größen und so, das gibt es auch. Aber so japanische Hersteller machen das immer noch. Und die Schuhe in Japan passen auch irgendwie allen immer nicht. Also.
Ja, das habe ich auch oft gesehen, dass Leute schlurfen, weil die Füße irgendwie zu kleiner sind als der Schuh oder, also, ne, so oft diese interessantere Gangarten einfach durch das Schuhwerk verursacht.
Ja.
Wo du sagst, fällt mir das auch wieder
ja,
ein.
Und tatsächlich sind auch die Schuhe relativ oft hinten so runtergedrückt, ausgeleiert, weil man muss in Japan halt wirklich oft Schuhe an- und ausziehen.
Ja.
Zum Beispiel auch so als Geschäftsmann, wenn man jetzt irgendwo reingeht in welche traditionellen Läden oder so, die haben oft Tatami, dann ziehst du Schuhe an, ziehst du Schuhe aus, dauernd. In der Schule werden ja Straßenschuhe auch ausgezogen und viele haben gar keine Lust, das immer an- und aus ordentlich zu ziehen oder keine Zeit vielleicht auch. Und dann schluppen die so rein, dass hinten dann diese, ich weiß gar nicht, wie das heißt, hintere Teil des Schuhs runtergedrückt wird oder darauf auch gelaufen wird. Also das sieht man auch öfter, dass das dann so ausgeleiert ist.
Ja. Das auf jeden Fall, das sind so Sachen, die fallen einem dann auch erst auf, wenn man dort eine Weile ist. Mhm. Also ich glaube, wenn man jetzt eine Woche, zwei Wochen Urlaub macht, weil ich glaube, man kauft jetzt nicht unbedingt in einem anderen Land sofort Schuhe konkret.
Ja,
also,
kommt drauf an.
Also Kleider und so, Klamotten, aber Schuhe sind ja, nimmt man ja oft mit und dann sind ja auch relativ voluminös im Gepäck, würde ich sagen. Und auch schwer manchmal. Aber deswegen, sind auf jeden Fall so Phänomene, die ich auf jeden Fall auch so beobachtet habe. Mhm. Definitiv.
Ja, und bei Klamotten und Schuhen muss man halt auch aufpassen, wenn man wirklich so Fashionista in Japan zuschlägt, weil ist halt vielleicht genau dein Modegeschmack, was ich absolut verstehen kann. Ich habe Reisen, wo ich nur Klamotten gekauft habe. Musst du tatsächlich bei der Rückreise aufpassen, denn wenn du durch den Zoll gehst und was zu verzollen hast, weil du mehr als deine, keine Ahnung, 400 € ausgegeben hast, die zollfrei sind, Klamotten haben tatsächlich den höchsten Besteuerungswert, der noch dazukommt. Und also man muss halt angeben, sozusagen, was hast du am meisten geshoppt? Und zum Beispiel, wenn du sagst, ich habe am meisten Geld ausgegeben für Pokémon-Karten. Karten sind tatsächlich bei 0%. Da zahlst du nicht drauf. Ist halt so Papier so, ne? Also, und wenn du aber sagst, ich habe Klamotten gekauft, das ist einfach der höchste Wert, den du haben kannst, der dann auch dazu kommt so. Also da muss man zum Beispiel auch immer im Hinterkopf behalten, so Klamotten kaufen ist cool, aber das kann halt dann nachwirken, nochmal ganz schön teuer werden. Also ich meine grundsätzlich, wenn man es hat, ist ja voll egal, aber dass man zumindest nicht erschrocken ist, wenn das dann auf einen zukommt.
Ja, und was auf jeden Fall, was mir auch immer aufgefallen war, wenn man, also es gilt glaube ich auch grundsätzlich auf alles, was man in Japan kauft, dass nicht immer der Nettopreis draufsteht, der Bruttopreis draufsteht, sondern manchmal steht dann der Preis, wo dann die Steuern schon inbegriffen sind, drauf auf dem Etikett und manchmal auch ohne. Das variiert, also es war auf jeden Fall da so, dass es immer so ein bisschen variiert hat und dann hat man erst gesehen, kostet irgendwie 1.600 Yen. Oh nee, doch 2.100 Yen oder so.
Also das ist tatsächlich früher immer eigentlich so gewesen, dass der Nettopreis stand und die Steuern im Kleinen darunter. Aha. Aber das hat sich tatsächlich jetzt schon sehr stark gewandelt, zumindest auch in den Großstädten oder fast überall eigentlich jetzt so, ist tatsächlich jetzt der Bruttopreis, also der Preis mit Steuern meistens angegeben. Es gibt aber manchmal noch, vor allem in älteren Läden, genau das nicht. Und da muss man dann wirklich aufpassen. Also es ist gut zu wissen, dass man auf dem Preis immer gucken sollte, steht da schon die Plus sowieso Yen noch? Das heißt, da kommt noch Steuern dazu oder nicht. Genau das gleiche ist beim Daiso oder bei diesen 100-Yen-Läden. Die kosten 100 Yen alles die Artikel, aber da kommt dann zu jedem Artikel die Steuer noch dazu, zu den 100 Yen. Das sind jetzt gerade 10%, also 10 Yen. Das heißt, jeder Artikel kostet 110 Yen. aber darauf muss man in Japan wirklich achten. Früher war es tatsächlich immer ohne die Steuer der Preis angegeben. Inzwischen ist es eigentlich immer mit Steuern größtenteils. Aber es gibt noch Ausnahmen. Und wenn man das gar nicht weiß, wenn man vielleicht das erste Mal hinfährt oder schon lange nicht mehr war oder so, dann fällt man vielleicht auf die Nase, wenn man was Teures kauft und dann kommt noch mal so ein Batzen Steuern dazu. Ich meine, die sind in Japan wirklich, wirklich gering.
Moderat.
Ja.
Ja, muss man wirklich sagen. Ne? Also wir haben hier auf jeden Fall definitiv eine höhere Besteuerung. Ich glaube, da ist, wie du gerade meintest, das höchste sind 10%.
Ja, 10% also, bei den normalen Gütern, ja. Das ist voll okay.
Ist wirklich in Ordnung.
Ja.
Total. Und bei Kleidung meine ich mich auch zu erinnern, dass auf jeden Fall viele kleine Boutiquen in den größeren Städten da sind. Also hier war das ja für mich immer so, man geht dann halt zu den bekannten großen Marken, in Anführungsstrichen, also da, wo man halt als Teenie schön gegangen ist und irgendwie gewöhnt man sich an, okay, da gehe ich halt meine Klamotten kaufen und fertig. Und da war das dann halt für mich auch super interessant, weil du halt einfach in so einer Einkaufsstraße gehst entlang und dann siehst du halt total viele verschiedene kleinere Läden, die auch wirklich dann so ganz ich würde mal sagen, unterschiedliche Kleidungsstile haben teilweise.
Ja.
Und das fand ich irgendwie ganz spannend, weil dann gehst du halt in so einen Laden rein und dann siehst du halt, okay, das ist jetzt so ein bisschen, keine Ahnung, in der Rockecke unterwegs oder so, ne? Und das Einzige, was ich dann ganz oft befremdlich fand, war, dass es dann Einheitsgrößen gibt.
Oh ja.
Also Klamotten in einer Größe für alle. So, ja. Die haben dann meistens halt so eine gewisse Range, weil die dann irgendwie so Gummizüge haben oder hinten sowas Gerafftes, was sich dann so ein bisschen mitdehnt. Aber also da kommt man als Europäerin wahrscheinlich auch schon schneller an die Grenze.
Ja.
Also wenn es dann noch in der Oberweite oder ne, so hier und da. Das fand ich super interessant. Also in einen Laden zu gehen, wo es nur eine Größe gibt von jeder Kleidung.
Ja, das ist auch immer noch so größtenteils, außer jetzt halt bei den Ketten, sage ich mal, die es auch hier gibt. Aber Einheitsgrößen sind wirklich immer noch typisch. Was du erzählt hast mit diesen Gummizügen und so ist auch immer noch so. Es gibt jetzt einige japanische Kleidungsfirmen, die haben dann zumindest mal die Größe Einheitsgröße und die Größe Large. Das ist dann meistens einfach nur ein bisschen länger. Und dann gibt es noch ein paar Läden, die haben dann sogar noch so 4 Größen oder so. Und dann, die Größen heißen dann 1, 2, 3, 4. Ich habe erst im November mir eine Hose gekauft und ich, also es war so eine Jogginghose und ich dachte so, ah, die ist ja voll cool. Und dachte so, naja, Jogginghose wird schon irgendwie passen. Und dann so 1, 2, 3, 4, so, ja,
Was nimmt man denn da jetzt?
Ich nehme halt 3, zu groß geht immer, so Jogginghose kann man zur Not schnüren. War auch tatsächlich noch ein bisschen zu groß, aber geht halt durch die Schnürung. Aber ja, du kannst natürlich auch anprobieren. Das Ding ist, in Japan anprobieren ist auch wieder so, du musst halt in den Umkleidekabinen auf jeden Fall immer die Schuhe ausziehen.
Oh ja.
Und früher war es tatsächlich so, du hast dann noch so ein Netz über den Kopf bekommen. So ein Haarnetz.
So ein Facecover.
Ja, Facecover, so auch für Make-up,
ja.
Und so. Das ist so bescheuert. Ich fand das immer so blöd irgendwie.
Steht man da in der Umkleide, als würde man entführt werden, was?
Ja.
Und so ein Ding auf dem Kopf hat.
Und das war wirklich so über das ganze Gesicht, so ein Stoff. Du konntest es zwar irgendwie so durchgucken, aber es war wirklich so wie so ein Wäschesack.
Ja, das ist so ein ganz, ganz feiner Stoff. Weiß ich glaube, manchmal, wenn man so Handtaschen kauft oder so, sind die nochmal in so einem Beutel daraus.
Ja.
Es ist auch überhaupt nicht schön, es ist dann irgendwie so, ich meine, es macht total Sinn, ehrlich gesagt, weil mich nervt das auch, wenn ich irgendwie in den Laden gehe und Kleidung anprobiere und dann sind da voll die fettigen Make-up-Flecken drauf.
Ja.
Die kriegst du ja manchmal auch gar nicht so richtig gut raus, vor allem nicht von weißer Kleidung und so. Das heißt, dann irgendwie kann ich halt nicht kaufen, ne? hat schon Flecken, wer weiß, ob es dann halt überhaupt abgeht. Und natürlich macht das total Sinn, das zu machen, aber man kommt sich schon echt richtig affig vor damit,
ja.
Das muss man schon sagen.
Ist halt schon ungewöhnlich. Also Schuhe musst du halt auch immer noch überall ausziehen. Dieses Facecover habe ich jetzt in den Umkleiden, wo ich war, nicht mehr so oft erlebt, aber es gibt sie noch und auch hier wieder nur, falls man vielleicht das erste Mal hinfährt, dass man nicht überrascht ist, dass das passieren kann. Dass
ja,
man dann
total.
Dass vor allem, man kriegt ja diese Dinger oft einfach so in die Hand gedrückt und hier als Europäer denkt man
damit?
So, was ist das, eine Tasche? Oder, also es ist halt, weil es auch so einfach so ein Sack ist, den man sich über den Kopf stülpt, ne? Da kommt man überhaupt nicht drauf klar. Und,
ja, weiß noch, die erste Mal habe ich gedacht, okay, soll ich da jetzt meine Kleidung reintun? Und ich stand dann in dieser Umkleide damit, aber ehrlich gesagt wäre ich nie auf die Idee gekommen, mir das über den Kopf zu ziehen.
Mhm.
Das hatte mir dann irgendwann eine Freundin gesagt, die hätte, okay. Ne, so, also ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, wenn mir jemand was in die Hand drückt, ist ja nicht mein erster Impuls. Na genau, ziehe ich mir halt über den Kopf. Ne? Also eine Tüte über den Kopf, das ist ja keine Tüte, aber so ein tütenartiges, aussehendes Ding. Also kommt man jetzt, wenn man es nicht kennt, nicht so wirklich drauf, wofür das ist.
Das ist auf jeden Fall schon sehr, sehr witzig.
Ja, total. Also ich glaube, es ist so ein Facecover, heißt das, glaube ich. Ja, und glaube, ich hatte dann irgendwann auch eins mitgenommen, weil ich fand das dann schon doch recht praktisch, wenn man dann irgendwie sich geschminkt hat und alles und dann, ich muss jetzt noch das Kleid überziehen. Dann verhindert man damit tatsächlich auch Make-up-Flecken.
Ja, also eigentlich ist es schon recht praktisch, nur halt super ungewohnt.
Ja, und was auch immer noch, da erinnere ich mich auch noch dran, weil man zieht ja seine Schuhe aus und dann ist es ja oft so, wenn man so Sachen anprobiert, dass man gerne sehen würde, okay, wie sieht das jetzt irgendwie mit Schuhen aus? Und, ne, bei so Kleidern oder so, denkt man, okay, da hat sich vielleicht irgendwie ein bisschen Absatz zu an oder so. Und dann war das oft so, weiß ich noch, in den Umkleiden, dass dort auch so Probierschuhe standen. Ich weiß nicht, ob das noch so ist, aber das fand ich ganz praktisch.
Das weiß ich auch nicht, weil ich dieses Mal nicht so an so eine Sachen hatte, wo man jetzt so hochhackige Schuhe zu tragen würde. Im Winter ist ja halt mehr so langes Zeug. Aber ich weiß auch, dass es das gab. Kann sein, dass es das auch in den Boutiquen, in den kleinen, halt immer noch gab. Was ich halt ganz cool finde in Japan, jetzt gerade speziell bei Kleidung oder solchen Sachen, es gibt super, super viele inhabergeführte kleine Läden, die selber was produzieren. In Japan ist es halt relativ einfach für die Einheimischen oder einfacher als hier, würde ich behaupten, ein Geschäft zu öffnen und anzubieten, allein weil auch die Steuern ja niedriger sind und alles, hat man da nicht so große Schwelle. Mhm. Und deshalb gibt es sehr viele, die es halt auch versuchen, zum Beispiel, was ich ganz cool fand, so aus alten Kimono-Resten Schuhe gibt es einen Laden in Tokio zu machen. So werden alte Sachen weiterverarbeitet und Neues geschaffen. Und solche Art Läden gibt es halt super, super viel. Und das ist halt ganz cool. Oder auch Künstler oder Designer, die super jung sind und ihren eigenen Kram anbieten und das auch einfach mal versuchen, sag ich mal. Das ist halt schon ganz cool.
Ja, das ist ein bisschen mehr, also das hatte ich halt auch im Gefühl, das ist einfach, es gibt einfach ein bisschen mehr Vielfalt.
Ja.
Also ich wohne ja auch in einer sehr großen Stadt, so für deutsche Verhältnisse, ne? Und also die Auswahl von Läden ist doch immer eher gering, würde ich sagen. Es sind meistens große, bekannte Ketten. Und also so kleinere Boutiquen gibt es natürlich noch und auch so kleinere Läden. Aber es ist dann halt schon auf jeden Fall so, dass man, dass es dort auf jeden Fall noch eine viel, viel größere Vielfalt gibt. Und halt auch einfach diese selbstgemachten kleinen Kollektionen, ne, die dann halt irgendwie
das Problem zu kaufen ist halt, sind. Es gibt hier auch gefühlt nur ein, zwei, drei Stile, die so Mainstream sind. Und alles, was nicht in diesem Stil ist, ist halt einfach super teuer, weil es nicht so leicht zu bekommen ist, was ich total verstehe, wenn du einen super krassen Aufwand hast, um irgendwas selber zu produzieren oder weil du es irgendwo herholst, wo es diesen Stil halt mehr gibt. Und da gibt es dann so 1000 Sachen, die du bezahlen musst, um das anbieten zu können. Dann steigt natürlich der Preis, voll okay, voll normal. Kann sich aber halt nicht jeder leisten, der es vielleicht schön findet, das zu tragen. In Japan ist es halt anders. Ich muss aber auch sagen, dass sich so über die Laufe der Zeit die Qualität ein bisschen verschlechtert hat. Also damals habe ich noch, ich habe noch Sachen von früher, als ich dort gelebt habe, von vor, ich weiß gar nicht, 15 Jahren, die ich immer noch habe und die auch immer noch okay sind, nach 1000 Mal waschen und ich trage die auch. Und jetzt heutzutage gibt es halt ein paar Sachen, die hat man dann so ein, zwei, drei Jahre und dann fangen die halt an, diese typischen, keine Ahnung, Wascherscheinungen oder Ausleiern oder was auch ich was zu haben.
Das können diese Gummisachen dann da austreten.
Genau, das ist, also das
diese kleinen Gummibänder
ist schon
ausgucken.
Leider schlechter geworden, aber ich kann es halt verstehen. Es gibt mehr Bedarf wahrscheinlich und jeder muss ja auch zusehen, dass er es produzieren kann. Aber so grundsätzlich würde ich sagen, dass die Qualität von japanischen Klamotten halt eigentlich echt gut ist. Also so im Vergleich. Ich habe super viele Sachen und die halten echt lange. Wenn ich da manchmal hier was kaufe, dann ist das vielleicht nach einem Jahr tragen schon hinüber. Je nachdem, was es so ist. Und deshalb lohnt sich das halt auch, weil wenn man jetzt was findet, was so in seinem Stil ist, was es hier vielleicht nicht so gibt, dann kann man es wirklich guten Gewissens auch kaufen. Manchmal sind die Preise halt auch ein bisschen teuer, finde ich, für Klamotten in Japan.
Ja, schon. Also für normale Leute.
Ja, also Fashion ist das, deren Hobby das ist, ne? Ich meine, kann man auch sagen, so, boah, Anime-Figur 50 Euro ist ja voll teuer, so. Und ein Sammler denkt so, hä, ist doch eine von den günstigen, so, ne? Also das kommt immer drauf an, wie man fragt, aber so
voll.
Vielleicht für jemanden normalen Touristen, der von allem ein bisschen was möchte, ein paar Klamotten, ein paar Figuren, ein paar dies und das, ist es schon teurer, finde ich, Klamotten zu kaufen. Es gibt auch Billo-Läden, aber das ist auch oft Oma-Mode.
Ja, und auch so, also ja, Oma-Mode und so richtig kitschig, aber nicht schön kitschig, sondern so richtig so,
Was ich aber richtig empfehlen kann, ist tatsächlich in den Großstädten, auch vor allem in Tokio, im Bereich so Harajuku, gibt es sehr viele, sehr coole Second-Hand-Läden. Oder Thrift-Shops, da kann man sich austoben. Und da habe ich auch schon richtig viel gefunden. Und das gibt es sowohl für Billo 500 Yen Klamotten, also getragen, oder auch tatsächlich Luxus-Markenware, also für alle.
Ja, das stimmt. Das habe ich auch mal gemacht. Da hatten wir nämlich dann, ich glaube, Halloween gefeiert im Studentenwohnheim. Und ich wollte mir halt irgendwas kaufen, was ich dann anziehen kann. Und dann war ich auch in Hiroshima, glaube ich, in so einem Secondhand-Laden. Und das ist ja schon ein bisschen her. Und da, hier gibt es jetzt mittlerweile auch viele und so. Aber zu dem Zeitpunkt war es eher so, dass wenn du hier in einen Secondhand-Laden gehst, ist es eher so ein bisschen muffig. Ne?
Ja.
Also da gehst du rein, denkst so, uiuiui, dann nehme ich ja gleich ein paar kleine Haustiere mit nach Hause. Ist natürlich nicht so, aber ich bin da vielleicht ein bisschen pingelig. Das fühlt sich, hat sich immer so angefühlt. Und dann war ich da in diesem Laden drin und die hatten Musik und die hatten diese Secondhand-Sachen auch richtig schön hingehängt und es war auch alles sauber und hat auch überhaupt nicht gemüffelt und so. Und dann habe ich mir da irgendwie 2, 3 Sachen gekauft und ich glaube, ich habe so einen Rock da gekauft, nur für dieses Halloween-Fest. Also habe ich wahrscheinlich auch nicht viel ausgegeben und ich habe den immer noch.
Ja,
also
und das
sind
ist halt
halt
so krass,
irgendwie so
ne?
Sachen, ne, wo du halt, wo man dann halt merkt, okay, da wurde das schon irgendwie vielleicht zu dem Zeitpunkt schon so gemacht und jetzt wird es hier, ne, sind auch die Läden auf jeden Fall auch ein bisschen
Ja, auf jeden
mehr
Fall
angekommen.
sehr umweltfreundlich und auf jeden Fall eine gute Sache, egal ob in Japan oder hier. Ich muss
Ja.
auch sagen, dass ich in Japan sogar, also gerade weil diese Secondhand-Läden einfach so gar nicht vergleichbar aussehen mit die von damals hier, würde ich jetzt behaupten. Also heutzutage ist es ja auch nochmal anders, da sehen die Secondhand-Läden auch hier cool aus. Aber ich habe teilweise in diesen Läden gekauft und habe nicht mal gecheckt, dass es Secondhand war. Und irgendwann denke ich so, oh, ich glaube, es ist Secondhand. Und dann bin ich da bewusster in diesen Landgang so überall nur ein Teil, so, oh ja, Secondhand. Also das war wirklich so stylisch, dass ich das gar nicht kapiert habe, dass es Secondhand ist. Und das ist halt natürlich super cool, weil es das Kauferlebnis nicht schmälert irgendwie und dass sich genauso viel Mühe gegeben wird, vielleicht sogar mehr Mühe. Das hat mir schon echt, echt gut gefallen. Und deshalb kann ich es halt auch voll für kleine Reisebudgets empfehlen, in diese Secondhand-Läden mal, wenn man ein bisschen Zeit hat, einen halben Tag zu schnüffeln und zu gucken, ob man irgendwas findet, was einem gefällt, weil das sich wirklich lohnt, weil die Qualität ist halt, wie gesagt, von japanischen Klamotten echt gut und man findet da wirklich Schätze. Und auch für jeden Geschmack,
Total.
also Harajuku gibt es echt von jedem Geschmack was.
Ja, und ich glaube auch, dass da in Japan auch Mode, auch genauso wie hier, auch manchmal sehr schnell ist und dass dann da halt einfach Teile hängen, die einfach so gut wie neuwertig sind, ne?
Ja.
Und das, ja, das lohnt sich. Und es ist auch spannend, ich finde, weil dort ist natürlich einfach die Auswahl auch ein bisschen eine andere. Du hast da ein bisschen mehr durch die Bank weg was. Und da kann man sich dann hier einen Rock kaufen und dann da vielleicht irgendwie so eine komische Weste oder so. Irgendwie, das ist schon ganz nice.
Kommen wir mal von den Klamotten weg am besten. Und ja, was kann man denn noch alles kaufen? Oder vor allem, was mich interessieren würde, ist, was ist denn das Komischste oder Schlimmste, was du in Japan gekauft hast?
Das komisch. Oh, ich weiß.
Also kurz, ganz kurz, im Hintergrund ist gerade meine Katze zu hören. Ich weiß nicht, ob man sie hört, Tuli, aber ja, vielleicht wollte sie einfach mal Hallo sagen.
Ich habe mich schon gewundert, was ist das denn für ein Geräusch? Das ist schon irgendwie. Aber ja, macht Sinn, Katze. Das Komischste, was ich in Japan gekauft habe, also da gibt es, es gab da so Läden, da bin ich gerne reingegangen, die hatten so allerlei Kram, undefinierbaren Kram, so witzige, so, man würde sagen, es war kein Scherzartikelladen, aber es gab auch Scherzartikel. Und da habe ich so einen Kreisschuh gekauft. Das war hier auch dann irgendwann mal in, so ein gelbes Huhn mit so Glubschaugen und dann drückst du so drauf und dann atmet das so ein beim Reindrücken und wenn es loslässt, dann kreischt das halt super laut. Und der Witz ist, ich habe das gekauft und ich wusste ja, dass ich wieder nach Deutschland fliegen muss und das Ding ist, glaube ich, einfach mal 40, 50 Zentimeter lang.
Oh
und
mein Gott.
Einen dicken Hühnerbauch. Und ich habe dieses doofe Ding halt einfach in meinem Gepäck nach Deutschland mitgebracht.
Hast du es noch?
Das war der unnötigste und bescheuertste Kauf, den ich jemals im Leben gemacht habe.
Ja. Hast du es noch?
Ich hab's. Und wenn man so manchmal auf den Bauch aufdrückt, ne, so nicht so ganz durchdrückt, sondern nur so leicht, dann macht er so.
Oh mein Gott.
Genau, und dieses Huhn habe ich jetzt immer noch. Ja, ich weiß nicht, wo es gerade ist, in welchem Schrank, aber es ist irgendwo da und irgendwann zwischen, immer wenn ich was aufräume, so alle, weißt du, so alle 1, 2 Jahre mal oder jedes halbe Jahr, dann taucht es plötzlich aus einer Ecke auf. Ja, so ist es ja schon wieder. Bisschen creepy. Es hat halt auch so einen ganz langen Hals und es hat ja diese offenen Glubschaugen. Es guckt auch schon echt ein bisschen psycho.
Stell dir mal vor, so, du machst so die Schranktür auf und dann kommt da so ein hängendes Huhn, so mitten nachts um 3. Oh mein Gott, ey. Wenn ich bei dir übernachte, gucke ich niemals irgendwie, wenn Stromausfall ist, in irgendwelche Schränke. Dann kommt hier alles dunkel, so ein Huhn entgegengeflogen.
Oh, weißt du, was ich mir vorgestellt hatte? Ich hatte das ja nicht im Handgepäck, sondern in meinem Flugzeuggepäck. Und ich habe mir dann irgendwann vorgestellt, was ist, wenn jetzt diese Mitarbeiter beim Flughafen, ne, diesen Koffer hochheben, plötzlich drücken die den halt so ein, weil man den halt bewegt und dann atmet es da drin ein und plötzlich schreit es aus meinem. Ich hatte dann schon total Angst, dass ich dann irgendwie rausgewogen werde oder so.
Was haben Sie da in Ihrem Koffer?
Was ist denn da so? Aber da hatte ich richtig Glück. Das ist nicht passiert. Oder die Leute kannten das Geräusch schon. Vielleicht bin ich nicht die Einzige, die so ein kreischendes Plastikhuhn aus Japan exportiert hat.
Also, eine Sache, die mir mal passiert ist, als ich nach Japan gereist bin und mein Koffer kontrolliert wurde, bei der Einreise sozusagen, wurde mal eine Zeit lang die Koffer gecheckt von innen. Und da hat halt dieser Beamte am Flughafen meinen Koffer geöffnet und ich habe halt super Deutsch. Also ich hatte halt fast nichts drin in diesem Koffer, weil ich alles dort kaufen wollte. Und ich hatte halt nur so Unterwäsche und Socken da so rumliegen, ganz oben auch natürlich. Und er macht so diesen Koffer auf, er sieht so diese Unterwäsche, er läuft so richtig rot an und macht sofort den Koffer wieder zu. Er hat nicht mal geguckt, so, ne? Er ist vielleicht so ein Hack.
Wie schmuggel ich Dinge? Das ist jetzt ja natürlich nur fiktiv gemeint und auch nur satirisch. Wir wollen dir keine Schmuggeltipps geben. Aber gut, pack einfach eine Unterhose drauf.
Ja, aber das sind die halt nicht so gewohnt. Aber nein, wir machen natürlich keinen Mist. Aber das war halt schon sehr witzig. Das tat mir auch ein bisschen leid für ihn. Aber so
und was ist das Absurdeste, was du gekauft hast in Japan?
Es gibt so mehrere Kleinigkeiten, würde ich sagen. Also damals absurd fand ich halt einen Kuchen in der Dose. Also es war halt so irgendwie, ich hatte meinen Eltern aus einem Jahr Japan, habe ich einen Kuchen aus der Dose aus Akihabara mit einer Anime-Figur mitgebracht. So was, so im Nachhinein so, weißt du, die mögen nicht mal Anime, was so richtig
Papa
dumm. Und dann
gesagt, mag nicht mal japanisches Essen.
Ja, so, ja, okay, Kuchen gut. Schon. Aber das war schon irgendwie, aber ich fand es irgendwie cool, so ein Kuchen in der Dose. Und dann hatte ich irgendwie mal so aus so einem Gascha-Automaten oder so, das war so ein, ich weiß gar nicht, so ein Zufallsgascha-Automaten, da waren dann so Unterhosen drin.
Oh Gott, nein, du hast eine gebrauchte Unterhose gekauft.
Ich weiß es nicht, ob sie gebraucht war, ich hoffe nicht. Also ich habe es aufgemacht und habe es direkt entsorgt, aber ich habe es ja trotzdem gekauft. Und ich dachte nur so, okay, na gut, ich möchte nicht wissen, was das ist, ja. Ja, das waren schon so, glaube ich, die merkwürdigsten Sachen, an die ich mich zumindest jetzt gerade erinnere und die nicht irgendwo in meinem Hinterkopf sich vielleicht ins Unbewusste gemacht haben. Was es aber auch gibt in Akihabara, da gibt es einen Automaten.
Mit gebrauchten Unterhosen.
Ja, das, ich weiß gar nicht, ob das in Akihabara war, aber es gibt auf jeden Fall noch einen anderen Automaten dort. Den gibt es auch immer noch. Das sind Automaten, da steckst du 1000 Yen rein. Das ist ja schon relativ viel für so einen Automaten.
Ja.
Und du kriegst irgendwas raus. Also das ist wirklich so richtig Überraschung und Lucky Bag. Das kann angeblich von einem iPhone, was ich jetzt irgendwie nicht glaube, zu irgendwie sonst was sein. Ich habe damals was relativ Unspektakuläres rausbekommen. Das war ein MP3-Player.
Oh, ja.
Den man auch einfach nicht gebraucht hat, weil kein Mensch mehr MP3-Player benutzt, aber so grundsätzlich okay. Ja. Aber da, der ist halt super creepy, sieht der auch aus. Der steht da halt noch und da kann man halt so, wenn man zu viel Langeweile oder zu viele 1000-Yen-Scheine hat, auch einfach mal so aus Langeweile gucken, was man da so rauskriegt.
So ein bisschen ja Glücksspiel, also ist es nicht, ist in Japan ja verboten, aber ist ja schon, ermutet ja schon fast so ein bisschen an so ein schlechtes Lottospiel.
Vor allem dieses Bedürfnis, ne? Man sieht das und man weiß, da ist nur Crap.
Ich würde es auch machen wollen. Ich würde es sofort machen.
Ja, es ist richtig schlimm, ne? Du weißt, dass es totaler Shit ist, der da drin ist und du machst es trotzdem. Du machst es trotzdem. Du kaufst für 1000 Yen irgendeinen Mist, den du auf jeden Fall nicht gebrauchen wirst.
Das ist unser tiefstes Verlangen, endlich auch mal Glück haben zu wollen. Also einfach.
Ja.
Einfach, ich glaube, manchmal ist es halt einfach noch dieses Kind in uns, was immer noch in diese magische Elfenwelt hineinfallen will, aus Versehen und dann dort irgendwelche.
Oh, das wäre so gut, du steckst 1000 Yen rein und dann geht so ein Portal auf und du kommst in die Isekai, ey, mein persönlicher
Dream. Siehst du, deswegen
hast
du es gemacht. Deswegen hast du es gemacht. Du hast auf das Portal gehofft.
Ich habe auf das Portal gehofft, aber meine Seele
aber
wurde hart enttäuscht.
Bekommen. War da wenigstens was drauf?
Nee. Der liegt auch, glaube ich, immer noch unbenutzt hier
Hast du schon mal
so.
Versucht zu gucken, ob da was drauf ist?
Oh nee, nachher hole ich mir ein Virus oder sowas.
Ich meine, ihr könnt ja am Abspielen Kopfhörer.
So ein Foto von einer gebrauchten Unterhose von dem anderen Automaten.
Und ein passendes Geräusch zu der gebrauchten Unterhose.
Oh, jetzt wird's.
Jetzt lassen wir mal den Raum hier. Das lassen wir jetzt mal lieber.
Aber es gibt auf jeden Fall schon sehr merkwürdige Automaten in Japan.
Ja, das ist zwar gar nicht heute Thema, aber ich finde, das ist ja in Japan so ein absolutes verrücktes Phänomen. Automaten sind überall. Mhm. Also, ne, du bist halt irgendwo auf dem Land und ich weiß noch, ich war dann auf so einer Strecke, da wollte ich irgendwo hin, ich hatte mein Fahrrad und dann bin ich halt mit meinem Drahtesel so zwischen den Feldern durchgefahren und links war dann so ein altes, heruntergekommenes Haus und dann war da nichts und dann Felder und dann stand da ein Automat. An so einem kleinen Wegkreuz und das ist keine Autostraße gewesen, sondern einfach nur für Fahrräder und so. Mitten im Nichts stand da ein Automat für Getränke.
Aber immerhin Getränke, also das ist ja wenigstens noch normaler Inhalt.
Naja, aber ich meine, wo hast du denn hier in einem Dorf einen Getränkeautomat?
Hier hat man nix. Nö. Hier verdurstest du oder du musst sehr viel bezahlen.
Naja, und das Beste ist ja auch, dass die Getränkeautomaten, die können ja nicht nur kalt, die können ja manchmal auch heiß.
Ja, eigentlich immer, oder?
Ja, eigentlich immer, ne? Da kannst du so eine heiße Zitrone dir dann da ziehen im Winter, das hat schon was.
Das ist auch so, das ist eigentlich auch so richtig bescheuert, ne? Man geht an diese Getränkeautomaten in Japan, die sind halt ultra billig. Also das ist so, ich glaube 80 Cent oder so für einen halben Liter was auch immer. Oder ein Kaffee in der Dose heiß oder ein Tee kalt oder also so wirklich günstig, so 80 Cent, ne? Was du hier nicht mal im Laden gefühlt bezahlst, ne? Und das ist auch noch teuer, weil wenn du in den Supermarkt oder in Kombini gehst, sind die gleichen Getränke halt noch günstiger. Und das ist halt so verrückt, dass man so, wenn man so umrechnet, denkt man so, ist ja voll billig. Aber wenn du so am Automaten kaufst, also ich mach's halt trotzdem ständig, aber dann ist es halt eigentlich voll teuer im Vergleich, weil die Automaten noch die teuren Getränke haben. Also außer es gibt so spezielle 100 Yen Getränkeautomaten, die haben aber meistens nicht das geile Zeug.
Ja, aber das wir sind halt ja auch wieder gebeutelt so. Als Deutsche, ne? Du bist auf der Autobahn, hältst an einer Raststätte und neulich brauchte ich eine Cola. Ich hatte so Kopfschmerzen. Ich dachte, okay, ich kaufe mir jetzt hier einfach so eine Raststätten-Cola. Was soll denn da schon schief gehen? 4,50 Euro für einen halben Liter.
Falter.
Ich dachte, das ist nicht euer Ernst. Und die stand da bestimmt auch schon dreiviertel Jahr. Also so wie diese Mini-Raststätte aussah.
Out of the box jetzt kein Japan-Shopping, aber ich hasse Raststättenverhältnisse in Deutschland.
Oh.
Ich bin so oft wegen den Messen und den Conventions, auf die ich gehe, im sonntags nachts auf der Autobahn Zurückfahrt nach Hause unterwegs. So oft. Bestimmt 2 bis 3 Mal im Monat. Und man muss immer hungern.
Du
oder
musst hungern oder
nur vom Mc's ernähren. Oder diesen anderen Fastfood-Ketten, so, ne?
Ja.
Es ist wirklich so, also das ist das Einzige, was noch einigermaßen bezahlbar ist, weil alle anderen normalen Raststätten-Restaurants kosten irgendwie so 17 Euro ein Schnitzel oder sowas. 17 Euro!
So Mensa-Qualität. Nee, schlechter als Mensa. So Mensa vom letzten Tag-Qualität.
Ja, und also, und ne? Und das ist halt voll krass, weil du kannst ja auch nicht, wenn du in einem Hotel warst, sowieso schon 3 Tage, vielleicht nicht in einer Ferienwohnung, dann kannst du eh nichts so, was sich länger hält, noch am Sonntag hast du halt eh nichts mehr, weil alles, ne, was so verbraucht wird, was so in 3 Tagen. Und dann fährst du Sonntag nach Hause und du kannst halt meistens auch nicht essen gehen nochmal in der Stadt, wo man war, weil es halt der Fahrtweg dann noch zu lang ist. Weil wenn du doch 2 Stunden essen gehst, kommt man erst um, keine Ahnung, 3 Uhr morgens zu Hause an und das ist halt schon super gefährlich. Oder da muss man irgendwo schlafen auf der Autobahn, das ist auch nicht so cool. Und dann fährst du halt nach Hause und irgendwann so nach 2 Stunden Fahrt kriegst du dann halt voll Kohldampf. Und es ist also entweder eine Fastfood-Kette oder nix, weil
ja.
Es ist einfach in Deutschland nichts Bezahlbares gibt.
Und die
gibt.
Sind ja auch alle gleich
oder
schlecht. Das kommt ja auch dazu. Ist ja nicht so, dass du sagst, okay, fahren wir einfach zu der nächsten Tankstelle oder so. Vielleicht haben die dann nicht ganz so staubtrockene Brezel. Nein, die ist genauso trocken und die ist genauso teuer. Bezahlst du, was weiß ich jetzt, 4 Euro für deine 4,50 wahrscheinlich sogar für deine trockene Brezel vom Vortag, die dir
ja,
durch Eis
ja.
stecken bleibt und die spülst du runter mit deiner 4,50 Euro Cola, hast du 10 Euro für eine Brezel und eine Cola.
Ja, das ist so krass, ne? Und also ich weiß nicht, ich glaube, ich habe schon bei dem goldenen M so 4.000 Punkte letztes Jahr gesammelt.
Und man fühlt sich auch noch schlecht, wenn man da ist, ne?
Ja,
also
es
ich
geht,
auf jeden
geht.
Fall. Ich habe das Gefühl, irgendwie, wenn ich dann so einen Tag hatte, auch so Messe oder so, weil dann hat man ja auch meistens nicht allzu gut gegessen, weil man keine Zeit hat, ne? Man isst halt, was man so links und rechts aufgreift, sage ich mal. Und dann willst du ja dann irgendwie auch mal was Frisches und so ein bisschen irgendwie das Gefühl haben, ich brauche jetzt wieder Vitamine und sowas. Und ich bin dann immer richtig traurig, wenn ich dann
auch also ich habe manchmal hab ich Glück und dann bringen mir halt so die Mochis irgendwas Cooles zu essen so mit. Also hier, ich habe dir diese Süßigkeit und ich so mal so, yeah.
Also hier ist der Aufruf. Bringt wieder was vorbei.
Oder tatsächlich kann man oft die Pommes oder so gegen Salat tauschen. Das mache ich tatsächlich fast immer.
Ja.
Und dann ist zumindest so das safe. Und es gibt auch tatsächlich ja die ganz bei diesen Fastfood-Ketten inzwischen alles in Veggie. Das ist dann auch mal eine gute Abwechslung, dass man zumindest dann so mal so, mal so. Ja, also, ja. Aber es ist halt trotzdem einfach, also es regt mich halt richtig
ich würde
auf.
Dann
das ist so ein Thema, das mich so richtig aufregt.
Ich würde dann schon locker töten für so ein Onigiri. Muss ja nichts mal was haben, Reis und Alge und ich wäre schon happier.
Ich verstehe auch nicht, warum man, jetzt mal ernsthaft, wieso kriegt man nicht hin, sowas Leichtes wie ein Reisbällchen, ja? Ja, jeder, also selbst meine Oma könnte das hinkriegen, wenn ich sage, okay, das Mayo und Thunfisch. Wie viel kann man bei Mayo und Thunfisch verkehrt machen, so? Das Mayo und Thunfisch in Reis. Wie kann es sein, dass alle komischen Onigiri in Deutschland, die in diesen ganzen Discountern und auch Nicht-Discountern und Supermärkten rumflattern, so eklig schmecken? Jetzt mal ehrlich. Es gibt doch so viele talentierte, auch japanische Köche in Deutschland. Wieso? Wieso kann diese Ketten nicht mit irgendwem zusammenarbeiten? Also ich meine, das ist doch so, jeder kriegt das hin. So, warum? Wieso schmecken die so komisch? Wieso sind da so komische Sachen drin? Wieso sind die wie Sushi-Reis gewürzt? Also so sauer mit oder Edamame und dann sogar, also die.
Ja, oder wieso schmecken Gyoza dann wie so eine, weißt du, kennst du diese furchtbaren Asien-Suppen in Dosen, so Bihun-Suppe, aber so. Wieso schmeckt die Füllung von Gyoza dann danach? Ich stand gestern bei einem bekannten Discounter bei der Frische Theke und habe gesehen, die haben Gyoza. Und ich habe eine Sekunde gedacht, nice, ich könnte heute Gyoza essen. Und dann habe ich mir den Kopf gehauen und gedacht, nee, komm jetzt nicht auf schlechte Ideen. Ich gehe lieber wieder zu meinem Asiamann oder Asiafrau des Vertrauens und kaufe mir da meine tiefgefrorenen guten Gyoza.
Das sind
Welten. Weil das verschwendetes Geld. Ja. Hat nichts mit dem Geschmack von Gyoza zu tun.
Wenn man nicht den japanischen Geschmack hinkriegt, es ist zu teuer, ich verstehe es. In der Produktion, keine Ahnung, es rentiert sich nicht, bla. Dann, obwohl ich meine, hau Sojasauce und Miso rein, bums. Oder also Sojasauce oder Miso und dann schmeckt japanisch.
Ist wahrscheinlich die Haltbarkeit, die müssen da wahrscheinlich 4 Tage liegen können, damit sich
das aber macht. Jetzt mal ehrlich, also das, ich kapiere das einfach ehrlich nicht, warum, also.
Verstehe ich auch nicht. Also
vielleicht bitte, wenn das irgendwer hört, so, der in diesem Bereich tätig ist, macht irgendwas, dass die wenigstens nicht scheiße schmecken.
Dass sie irgendwas mit japanischer Küche zu tun haben.
Ja,
mit
also wenn die nicht japanisch komplett schmecken, voll okay. Was, Fusion Kitchen, geil, liebe ich. Aber die schmecken einfach wirklich schlimm. Das kann man, und dann wundern die sich, dass die sich nicht verkaufen. So. Und ich denke mir nur so, ja, ist ja auch kein Wunder. Also das ist ja nicht nur so, es schmeckt nicht japanisch, es schmeckt einfach nicht.
Universell schlecht.
Ja.
Universell ekliges Essen. Das ist halt auch in so, na, das ist einfach im Grundsatz schon ekelhaft.
Mhm.
Das ist
echt
verloren.
Schlimm.
Aber ich finde umgekehrt, wenn ich in Japan Sachen gekauft habe, die so europäisch waren, wobei manchmal waren die auch eklig.
Ja, also
doch.
Es gibt
so vor allem so Würstchen.
Nee, es gibt Würstchen, die inzwischen richtig geil sind.
Ja, es gibt auch welche mit Fischrogen drin. Ja, mit einer Freundin dann in so einer Bäckerei. Ich esse ja kein Schwein und deswegen habe ich mir das auch nicht gekauft. Sie hat sich das gekauft, so ein Croissant mit einem Würstchen drin. Und sie meinte so, oh, guck mal, ein Würstchen-Croissant. Sie hatte vorhin so nostalgisch und also so, ne, so ein bisschen Heimat, Heimweh. Und dann hat sie da reingebissen. Halt, irgendwie ist das komisch. Und dann ist sie so weiter. Und dann gucken wir sie die Wurst an, die sieht so leicht orange aus, dann war das doch einfach mal eine Wurst mit Fischrogen drin.
Wow.
Unfassbar. Das war auf jeden Fall eine Fusion zu viel.
Also Fischrogen ist auch tatsächlich eines der wenigen Sachen, die ich nicht so mag.
Okay.
Also ich kann das mit viel nicht drüber nachdenken schon essen, aber ist nicht so.
Okay.
Nicht so das Nonplusultra. Ich sag mal so, Fusion Kitchen können die halt schon ganz geil inzwischen und auch viele Sachen so, die machen halt ihr eigenes Ding raus, so Baumkuchen Japan richtig geil,
so
französische Spezialitäten richtig geil,
ja.
Aber so, es gibt halt auch so Sachen, also so jetzt deutsche Gerichte schmecken halt überhaupt nicht nach deutschen Gerichten dort. Die sehen ein bisschen so aus, so. Es gibt ja extra so deutsche Restaurants, aber ist halt super japanisiert, sodass es den Japanern schmeckt, was ja eigentlich auch okay ist. Ich meine, wir machen das Gleiche ja auch. Ich würde behaupten, dass super wenig Chinesen in Deutschland schmecken wie in China. Also denen sind ja meistens schon nicht mal scharf und chinesisches Essen eigentlich super scharf.
Ja.
Ich war mal mit Freunden, chinesischen Freunden tatsächlich, die in Deutschland leben, in einem authentischen chinesischen Restaurant essen oder wir haben Essen geholt von dort. Und ich konnte ja nicht so mit scharf, ich bin ein bisschen verreckt, aber es war halt grundsätzlich super lecker. Aber ich dachte nur so, okay, wenn ich jemals nach China reisen sollte, muss ich trainieren. Das ist halt wirklich super scharf. Aber das ist ja eigentlich nicht das, was wir als unter chinesischem Restaurant hier verstehen. Also man versteht hier süß-sauer oder
so eingedeutschte, eingedeutschte chinesische Sachen, ja.
Genau, und so ähnlich ist, würde ich sagen, mit zum Beispiel deutscher Küche in Japan auch.
Ja, es wird halt so ein bisschen romantisiert und so ein bisschen dem Geschmack angepasst. Ich fand es immer so witzig, diese die deutschen Restaurants in Japan, die haben immer so ein bisschen natürlich so Bayern-Feeling, weil das so die romantische Form von Deutschland ist. Hier ist ja nicht nur in Japan, sondern auch in vielen anderen Ländern. Und dann hast du halt da in dem schönen Essensschaufenster dann diese Wurst gesehen auf dem Teller mit, ich weiß gar nicht, dann noch Sauerkraut dabei war oder so.
Ja. Ja, was man auf jeden Fall noch, jetzt kommen wir wieder zum Shoppen. Machen wir
Wir sind wieder ein bisschen abgeschweift.
Und wenn man zum Beispiel jetzt, wo wir gerade so bei Lebensmitteln und so sind, in Japan vielleicht Mitbringsel in Form von Lebensmitteln kaufen will, zum Beispiel Tee oder Süßigkeiten, vielleicht Zutaten wie Algen, Sojasauce, keine Ahnung, was sich so hält über den Flug. Übrigens so frische Sachen wie Obst, Gemüse, tierische Produkte sind nicht erlaubt einzuführen in Deutschland. Da sollte man auf jeden Fall drauf achten. Aber so, was so Süßigkeiten oder Verarbeitetes angeht, Tee, keiner hat das, kein Problem. Und wenn man das kaufen will in Japan, vor allem in Großstädten, steht man manchmal so entweder vor den super teuren touristischen Läden, wo es dann so Süßigkeiten gibt. Das kann man natürlich machen. Aber meistens, wenn man halt so in diesen Touristenhochpunkten nicht so gerne Geld ausgeben möchte, dann ist es besser, diese gleichen Süßigkeiten im Supermarkt zu kaufen. Da sind die natürlich deutlich günstiger. Plus, das Problem dabei ist, dass diese Supermärkte relativ schwer zu finden sind in Japan, weil sie in Großstädten ganz oft in Kaufhäusern immer die unterste Etage im Keller ist.
Das stimmt,
und
ja.
Das weiß man eigentlich gar nicht als Tourist. Man geht ja nicht davon aus, dass man in ein Klamottenkaufhaus geht und ganz unten ist ein Supermarkt. Aber das ist sehr, sehr, sehr oft so. Und so freie Supermärkte wie hier, so große, die sind meistens, wenn überhaupt, eher außerhalb mit dem Auto erreichbar.
Ja.
Und das ist vielleicht noch so ein Tipp, wenn man shoppen möchte in Japan, dass diese ganzen Supermarktsachen halt oft in den großen Kaufhäusern, und eigentlich ist fast egal welches Kaufhaus, immer unten im Basement sind. Und da kriegt man dann halt die Sachen deutlich günstiger, als wenn man jetzt, keine Ahnung, KitKat in so einem Touristenshop holt, dann sind die Preise manchmal ein bisschen höher. Plus man hat natürlich mehr Auswahl dort im Supermarkt.
Ja, das man ist findet auch mehr gut. So... auch wenn man sich jetzt dafür interessiert, was die Leute so benutzen vor Ort und was da so irgendwie noch regionale Sachen sind, findet man dort halt einfach sehr authentisch alles, ne?
Ja.
Also da einfach wirklich auch, da kriegst du halt eine große Packung von so eine besondere Pilzform, Art oder so.
Mhm.
Einfach so, wie die Menschen das halt normal benutzen.
Ja, genau. Und wenn es so um Figuren-Shopping geht, das interessiert, oder Merchandise allgemein, da gibt es natürlich in Tokio super viele Anlaufstellen. Die bekannteste ist natürlich Akihabara.
Also.
Ist jetzt auch inzwischen super überlaufen, ne? Das kennt jeder. Da gibt es immer noch vernünftige Preise, würde ich sagen. Früher gab es halt da auch super, super günstiges. Aber es gibt immer noch so Sales-Abteilungen in den einzelnen Geschäften. Da kann man noch gut sparen. Also ich habe zum Beispiel in einem Store, der so über mehrere Etagen ging, da gab es dann in jedem Bereich einen bestimmten Anime oder zwei. Und dann gab es auch immer so ein kleines Regal Sales und dann gab es so Figuren für, keine Ahnung, 500 Yen. Das sind 4 Euro oder 3,50 Euro oder so. Also nichts.
Das ist echt krass.
Ja, und da kann man halt wirklich zu lang. Ich mache das tatsächlich immer so am Ende, weil ich dann noch weiß, wie viel Platz ich habe. Was dann dazu geführt hat, dass ich an dem Tag, wo ich zurückfliegen sollte, noch zur Post gerannt bin und mir einen Karton geholt habe. Hat also nicht wirklich funktioniert.
Sehr gut geplant.
Ja, der Wille war da, der Geist war schwach. ja, also es gibt da auch immer noch Schnäppchen, halt nur nicht so viele und so außergewöhnliche Sachen. Wenn man aber vielleicht ein bisschen so auch auf Secondhand-Sachen steht oder so Sachen, die vielleicht ein bisschen älter auch schon sind, so Schätze suchen möchte, ist Akihabara inzwischen nicht mehr so, würde ich sagen, dafür geeignet. Es gibt aber noch so hier und da noch ein paar andere Straßen, wo man das machen kann, zum Beispiel der Nakano Broadway heißt das. Nakano, auch ein Stadtteil in Tokio. Man muss ein bisschen länger fahren mit der Bahn, um dorthin zu kommen, so circa eine halbe Stunde. Aber da zum Beispiel gibt es dann auch so ein bisschen ältere Geschäfte, auch so Secondhand-Läden, wo noch so, keine Ahnung, Sailor Moon-Sachen und all diese älteren Anime-Sachen auch noch so sind. Meistens als Einzelstück gebraucht, aber in sehr gutem Zustand. Und was auch immer ganz gut ist, kennen wahrscheinlich auch die meisten, ist Mandarake heißt das. Mandarake gibt es sogar einen Online-Shop, der nach Deutschland schickt. Und das ist auch ein kompletter Second-Hand-Shop, auch der Online-Shop. Und da gibt es auch ganz, ganz viele Einzelstücke und auch sehr, 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 sehr billig. Da habe ich zum Beispiel jetzt auch auf der letzten Reise eine Final Fantasy-Figur gefunden, also Final Fantasy 7, und ich bin richtig ausgerastet, weil es so billig war, einfach so. Ich glaube, 10 Euro für so einen Vincent aus Final Fantasy 7, und ich sah voll in Flammen aufgegangen vor Freude gefühlt. Und ja, da kann man wirklich nach Schätzen dann suchen in diesen Mandarake. Die gibt es tatsächlich auch überall in Japan, in größeren Städten. Und wer halt nicht nach Japan kann in nächster Zeit, der kann wirklich online gucken. Die Preise sind echt günstig. Versand ist ein bisschen hoch, aber auch machbar. Und da shoppe ich zum Beispiel auch, wenn ich, also mir ist mal eine Tasse kaputt gegangen, die mir super, super, super wertvoll war. Eigentlich war die überhaupt nicht wertvoll, aber für mich so emotional wertvoll, aus dem Pokémon-Café. Und ich habe die wirklich geliebt. Und dann habe ich die bei Mandarake gefunden. Und ich habe nur für diese Tasse halt den Versand und alles bezahlt, weil ich die so geliebt habe. Und solche Sachen findet man dann manchmal auch, weil die gab es halt offiziell gar nicht mehr dort. Und das ist ganz cool. Da kann man halt echt gut Schätze jagen, sowohl vor Ort als auch online. Genau, da ist dann so das Otaku-Herz auch glücklich.
Oh, das ist schön. Ja, ich muss ja zugeben, in mir schlummert ja so ein Sammler. Das ist so ganz gefährlich für mich. Ich muss mal überlegen, kaufe ich etwas, weil dann habe ich das Gefühl, ich muss auch den Rest davon haben. Das war natürlich früher mit den Manga so. Ich habe dann irgendwann aus finanziellen Gründen damit aufgehört. Aber erst als ich bestimmt 600 Manga oder so hatte. Und deswegen habe ich nie Figuren gekauft, weil ich immer dachte, ich habe schon ein Faible für Figuren. Ich finde die auch toll und ich gucke sie mir gerne an. Aber ich weiß, wenn ich eine habe, brauche ich sie alle. Das ist so vielleicht so mein Pokémon-Geist oder so. Ich kann mal catch them all, kann man buy them all.
Oha. Ich fange an, dir eine Pokémon-Figur zu schenken. Nein. Und dann holst du dir alle 600 irgendwas, ich weiß gar nicht, wie viel es inzwischen gibt.
Das Schlimmste wäre, wenn du mir eine One-Piece-Figur schenkst. Und dann habe ich nur eine davon. Das ist voll schrecklich, wenn man dann die Strohbande zum Beispiel nicht komplett hat oder so.
Sowas darfst du mir nicht sagen.
Mach das nicht.
Ich hab keinen Jedes Platz. Jahr gibt es jetzt eine One-Piece-Figur. Aber dann so aus verschiedenen Epochen.
Wenn du mir ein Abo schenkst, bin ich dabei.
Dann stört dich, dass die aus verschiedenen Epochen sind. So aus
ja, oh nein, bitte nicht. Oh, und bitte fang nicht an mit Lissab. Nein. Ich weiß, viele mögen ihn, aber ich mag ihn nicht so gerne.
Wer ist dein Liebling aus der Crew?
Zorro. Das ist aber auch, ja, nee, Ruffy.
Ruffy, ja. Okay, Ruffy
ist manchmal bin ich zwiegespalten zwischen Zorro und Ruffy, aber irgendwann habe ich beschlossen, Ruffy ist meine Lieblingsfigur. Das hatte ich gerade nur vergessen, dass ich das mal beschlossen habe. Und Zorro kommt auf Platz 1,5, nicht mal 2. Also ganz Kopf an Kopf für mich. So, deswegen manchmal zoome ich mir so. Kommt immer so ein bisschen auf das Abenteuer an und was gerade so los ist. Aber ja, die beiden sind so meine absoluten Favoriten. Und du natürlich Sanji.
Nein, Mann, der geht mir voll auf den Sack. Also ich respektiere seinen Kochskill. Und ich mochte ihn früher, tatsächlich war das Kopf an Kopf mit Zorro. Aber so inzwischen dass er bei jeder Frau so austickt, so, ja, das geht mir irgendwie inzwischen ein bisschen auf den Senkel.
Da bräuchte ein bisschen mehr Progress irgendwie. Muss man weiterkommen, ja, mit dem Junge.
Also ich meine, wird mal erwachsen so irgendwie gefühlt. Aber ich mag ihn so grundsätzlich trotzdem natürlich. Und
aber nicht so, also, ja, erwachsen. Bei Ruffy will man jetzt nicht, dass er so seriös wird.
Ja, genau.
Aber Sanji muss einfach mal seine Liebesaugen in den Griff kriegen.
Ja, aber wenn er so auf Ernst macht, dann finde ich ihn saugeil.
Das ist ja gut. Das ist ja richtig
also
gut.
Also dann liebe ich ihn sehr.
Ich mag ihn auch, wenn er Zorro beleidigt. Finde ich auch irgendwie.
Ich meine, wenn er so ein bisschen so einen auf Gentleman macht, finde ich das auch cool, aber dieses nicht auf Frauen klarkommen Gefühl, so nach so langer Zeit, ich meine, das ist so sein Signature-Ding, ne? Aber so ein bisschen Entwicklung würde ich schon cool finden.
Kann sich mal verwachsen. Ja.
Es ist gut, dass wir jetzt hier die Strohbahn auseinandernehmen.
Genau. Aber muss es einer aus der Crew sein, mein Liebling?
Lass mich kurz überlegen. Du musst einen Liebling in der Crew haben und du darfst aber auch einen Serienliebling haben.
Ja, okay, aus der Crew ist halt auch dann Zorro. Er ist halt der Coolste so. Er ist schon cool.
Ja, er ist schon eine coole Sau, ja.
Aber wen ich wirklich richtig geil finde aus One Piece ist, ich weiß gar nicht, ob den überhaupt jemand so kennt. Der heißt Bartolomeo. Das ist so ein grünhaariger, ja genau, dieser Superfan von Ruffy. Ich finde den so cool und witzig.
Ja, der ist okay. Ja, okay, ich dachte,
ich
du
liebe
meinst
ihn
Bartolomeos
sehr.
Bär. Aber nein, du meinst den
Ja. Bartolomeo.
Den findest du gut?
Den finde ich richtig cool mit seiner Frucht da, mit der Barriere und so. Ich finde den so witzig. Ich habe den eine Zeit lang so doll gehypt. Jetzt ist er ja gerade nicht aktuell und nicht so zu sehen, aber den fand ich, als so seine Zeit war, fand ich den richtig cool.
Und wen fandst du bis jetzt am nervigsten?
Es gibt so viele.
Zu viele.
Ich finde.
Ich mach den ersten Schritt sonst, wenn du.
Das Problem ist, ich kann mir Namen einfach super schlecht merken. Und wenn, vor allem Namen von Leuten, die ich nicht mag. aber ich finde oft, dass viele Frauen ein bisschen anstrengend drüber kommen. Vielleicht ist das auch nur so Imagination oder gerade, was mir so jetzt gerade vor Augen flimmert an Ladies. Es gibt bestimmt jemanden, den ich gehasst habe, aber mir fällt es
nicht. Ich mag zum Beispiel Vivi nicht.
Oh, echt?
Prinzessin Vivi. Ja, ich mochte sie nicht. Ich weiß, also ich kann es nicht mal genau benennen, aber irgendwie mochte ich den Charakter nicht. Also ich mag zum Beispiel Nami voll gerne. Also ich mag definitiv auch echt weibliche Figuren in der Serie. Aber so Prinzessin Vivi, auf die bin ich nicht so richtig klargekommen. Es war für mich so also es war gut, dass sie dabei war, so, aber es war jetzt nicht so.
Oh, ich glaube.
So, Gimon finde ich auch gut, der Typ in der Box.
Genau, wenn mir noch so einfällt, wen ich vielleicht nicht so ganz mochte, ist Momo, also Momonosuke in der Wano Kuni-Reihe. Der war mir ein bisschen zu weinerlich. So, das ist halt ein Kind so grundsätzlich voll okay und auch real, aber irgendwie ging es mir dann so ein bisschen, das war irgendwie nicht so mein Charakter, so.
Ja, auch das ist ja manchmal weit man mit speziellen Characters und manchmal halt einfach nicht, ne? Also ich finde auch manchmal die Bösewichte auch richtig gut. Ey. Ich mag halt auch gewisse Bösewichte. Andere, so Enel fand ich legendär. Der, weißt du, Gott auf den Wolken.
Ja.
Mit seinem langen Ohrläppchen. Den habe ich so richtig gefeiert, weil der halt einfach so ein großes Ego hatte. Der war einfach grandios, fand ich. Und dann gibt es halt so welche, die findet man halt auch nicht so gut. Aber es ist, glaube ich, bei der großen Bandbreite an Charaktern, die da schon vorgekommen sind, auch einfach irgendwann nicht mehr so ganz zu rekapitulieren. Also für mich auf jeden Fall.
Ich mag Big Mom, natürlich. Ja. Sie mag Essen. Aber so, ich fand halt, sie hatte auch viel Tiefe. Oder sie hat viel Tiefe so als Charakter. Man hatte so eine krasse Story von ihr, was so passiert ist, wieso sie so ist, wie sie ist. Und sie hatte halt irgendwie so ihr böses Ich, aber sie hat auch irgendwie so ein Herz. Also, sie mochte ich schon. Ganz
so
gut.
Vielschichtig, ne?
Ja, genau. Ja. Also, als Gegner fand ich von allen Gegnern bisher so, war sie einer meiner Lieblinge. Und ich bin gespannt, aber was noch so kommt. Ich bin ja nur Anime aktuell, also ich lese halt den Manga jetzt nicht irgendwie vorher. Deswegen lasse ich mich überraschen, was da noch so alles kommt.
Ja, ich bin auch ein Ticken zurück, weil ich ich gucke nicht den Anime, ich lese nur die Manga. Aber ich habe noch nicht, mir fehlen ein paar von den neuesten. Also ich lese die halt auch nicht online, das heißt, ich habe nicht immer die neuesten Kapitel, sondern ich kaufe mir die Bücher. also meine Sammlung wächst noch so ganz langsam. Also eigentlich nur noch One Piece erstmal. Und,
ja, das ist auf jeden Fall eine Lebensaufgabe.
Ich hoffe, dass ich so lange lebe, dass ich das Ende noch mitbekomme.
Ah, toi, toi, locker. Toi. Hallo?
Yes. Ja, super. Wir haben jetzt, wir sind natürlich super abgedriftet.
Ja, aber das gehört
vom Thema
auch so
Shopping,
bei uns.
Aber über One Piece reden gehört halt einfach zum,
zu Japan.
Zum guten Ton, ne, würde ich mal sagen. Einer jeden Konversation über Japan und über alles, was damit zu tun hat. Und deswegen denke ich, schreibt doch mal gerne dazu, wen ihr aus One Piece nicht so gerne mögt und ob ihr auch einen Favoriten habt. Das würde uns ganz, ganz brennend interessieren.
Ja, und wir hatten heute eigentlich beim Thema Shopping in Japan jetzt so grob mal das Grundsätzliche. Wir hatten was zu Klamotten in Japan kaufen, zu Schuhen in Japan kaufen, zu den Steuern, zu den Merchandise und Lebensmitteln, zu komischen Automaten, die vielleicht irgendwie ein bisschen cringe sein können oder spannend. Ich glaube, das war so roundabout. Und falls ihr jetzt noch spezielle Fragen zu Japan und Shopping habt, falls ein Thema gar nicht angesprochen wurde oder ein Thema intensiver noch besprechen werden sollte, wir können natürlich auch immer noch mal eine zweite Runde Shopping oder andere Themen besprechen. Deshalb schreibt uns gerne, wenn euch was fehlt oder wenn ihr zu irgendwas noch intensiver mehr hören wollen würdet.
Zum Beispiel zu dem gelben Huhn.
Ich verlange ein Insta-Bild davon.
Ja, ich suche es. Ich muss mal gucken, wo es ist, wo es sich versteckt hat, der kleine Schlingel. Gut, ja, dann vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank. Ich fand, diese Folge war sehr unterhaltsam und spannend so zum Besprechen. Es hat sehr viel Spaß gemacht und freue mich schon aufs nächste Mal. Vielen Dank, dass ihr alle zugehört habt und dann hören wir uns.
Bis dann. Tschüss.